Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Anna Sauerbrei, Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegel. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Wir schauen auf die Themen dieses Tages hier gemeinsam. Das Impfen wird eine Rolle spielen, also wann endlich auch hier und warum eigentlich dauert es länger als in anderen Ländern, bis das Impfen beginnen kann. Aber erst, liebe Anna Sauerbrei, ich ziehe gerade mal auf. Jetzt haben wir es. Kleines Geburtstagsständchen. Anna-Lena Baerbock, die Grünen-Chefin, wird heute 40 Jahre alt. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, laut Grundgesetz Mindestalter, dann könnte sie jetzt zum Beispiel Bundespräsidentin werden.
Ich glaube nicht, dass sie Interesse an ihrem Job hat. Ich glaube, sie will was machen, wo man wirklich was machen kann, wenn ich sie so beobachte.
Gut, müssen wir heute nicht unbedingt drüber sprechen. Sie wollten heute auch nicht unbedingt drüber sprechen, was die drei Männer bei der CDU so machen, die sich gestern Abend nicht wirklich gestritten haben, sich den Fragen gestellt haben. Lassen wir heute mal aus. Stichwort Annalena Baerbock, die hat ab morgen sowieso wie viele Millionen Eltern in Deutschland auch mal wieder einen Zweitjob, wie sie auch, wie ich auch, Homeschooling. Denn die Schulen machen vorzeitig dicht. Immer auf die Kleinen, das ist unser erstes Thema gleich. Schönen guten Tag an alle, die dabei sind, hier im Deutschlandfunk Kultur. In den USA brauchen viele ja mindestens zwei Jobs, um zu überleben. Dieser Mann ist nicht nur Musiker, sondern auch Profi-Surfer, der Donovan Frankreiter aus Kalifornien. Life, Love and Laughter. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, der Blick auf diesen Dienstag. Der letzte Schultag für dieses Jahr. Ab morgen sind alle Kinder und Jugendlichen zu Hause. Die Schulen machen frühzeitig vor Weihnachten dicht, beschlossen von der Politik. Der Grund ist bekannt, die hohen Infektionszahlen. Aber auch noch einigermaßen bekannt sein dürften die Schwüre der Politik, wenn wir die Pandemie bekämpfen, dann nicht mehr zulasten der Jungen. Anna Sauerbrei, Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegel in Berlin, ist mein Gast heute. Ab morgen, Sie sind Mutter, dann auch im Zweitjob Lehrerin zu Hause für ihr Kind, vermute ich mal.
Mhm, genau. Ja.
Würden Sie sagen, es geht mal wieder zulasten der Jüngsten?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, wo ein ungutes Gefühl aufkam, war, als in der Lockerungsphase die Schulen weiter dicht blieben, aber andere Bereiche des Lebens wieder aufmachen konnten. Und dann hatte man das Gefühl, hier wird sozusagen der Einzelhandel gegen die Schulen ausgespielt oder auch der besondere Schutz der Älteren gegen die Interessen der Kinder und Jugendlichen. Und dieses Mal gehen wir alle in den harten Lockdown. Und ich glaube, angesichts der Infektionszahlen ist es da auch gerechtfertigt, die Schulen zu schließen. So sehr mich das jetzt auch persönlich betrifft.
Wir haben ja auch gerade, wer schon die Nachrichten gehört hat, hier im Deutschlandfunk Kultur, die Familienminister hören können, Familienministerin Franziska Giffey, die gesagt hat, und wenn wir dann wieder öffnen, die Schulen und Kitas müssen die Ersten sein, die dabei sind. Das hat bei mir aber auch gleich schon diese Frage nach dem Zeitpunkt wachgerufen. Wir haben jetzt 10. Januar als Termin, bis dahin soll das alles gelten. Am 5. Januar soll beraten werden, ob wieder gelockert werden kann oder nicht. Alle, die darauf schauen und wenn wir ehrlich miteinander sind, werden wir wissen, das geht weit in den Januar rein. Und dann haben wir aber wieder eine Situation an den Schulen, genau die Situation, die immer beklagt wurde, dass zu lange keine Kontakte sind mit Lehrpersonal und dergleichen. Braucht man da nicht Strategien, die man jetzt schon überlegen müsste?
Naja, die hätten ja auch schon den ganzen Sommer über Strategien überlegen können. Ich habe aber das Gefühl jetzt so ganz subjektiv und aus dem Gespräch mit anderen Eltern, dass die Schulen diesmal besser vorbereitet sind. Für Berlin kann ich jetzt sagen, da hat die Senatsbildungsverwaltung ja dieses Mal auch anders als beim letzten Mal klare Vorgaben gegeben an die Schulen, dass die Lehrer eben mehrfach in der Woche direkten persönlichen Kontakt mit den Schülern haben müssen. Das war im ersten Lockdown hier in Berlin den Lehrern überlassen, wie sehr sie sich engagieren. Da hat man sich auch darauf verlassen, dass die Lehrer die entsprechenden technischen Kenntnisse haben, vielleicht schon mit einem Online-Video-Chat-Programm umgehen können. Dieses Mal gibt es da Vorgaben, das finde ich auch richtig. Und ich glaube auch, die meisten Schulen sind jetzt besser darauf eingestellt, Lehrmaterial digital oder in Übergabestationen zur Verfügung zu stellen. Das hat man alles schon mal geprobt. Also meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass es nicht ganz so ein leerer Raum wird, in den dann Schüler und Eltern hineinkommunizieren müssen.
Sie sind da hoffnungsvoller als zum Beispiel die GEW, die Lehrergewerkschaft. Die beklagt heute schon, eigentlich sind wir genauso wenig vorbereitet wie im Frühjahr. Jetzt kann es sein, dass es auch so ein bisschen der Sound der Lobby ist, die da auch immer mal kritisieren und meckern muss. Ich habe mich aber gefragt, wenn wir nochmal auf diese Grundentscheidung kommen. Wir haben ja zahlreiche Beispiele um uns herum. Frankreich beispielsweise, die ja erstens so klug waren, früher in einen harten Lockdown zu gehen, den sie jetzt lockern konnten. Und da alles oder ganz viel runtergefahren haben, aber eine Sache nicht, die Schulen und die Kitas. Die Möglichkeit hätte schon im Raum gestanden.
Ja, ich glaube, es gibt immer wieder Beispiele. Ich glaube, Schottland ist auch eines, wo die Zahlen, die Inzidenzzahlen signifikant gesenkt werden konnten, obwohl man die Schulen offen gelassen hat. Man hat dann eben sehr stark in den anderen Bereichen zurückgefahren. Das ist sicherlich teilweise auch eine politische Abwägungsfrage. Ich glaube, die Forschung tappt immer noch ein Stück weit im Dunkeln, welche Rolle Schulen und Kindertagesstätten für die Ausbreitung der Pandemie wirklich spielen. Es scheint, das war zuletzt eine Studie in Nature, stark damit zusammenzuhängen, wie hoch eben die Infektionen in der Gesamtgesellschaft sind. Und das ist ja auch auf den ersten Blick logisch. Also klar, je mehr Eltern und Familien das in die Schulen hineintragen, desto höher ist natürlich auch da die Übertragungsrate. Und ich denke, da muss man dann einfach im Januar entscheiden, wie sehr man jetzt geschafft hat, in der Gesamtgesellschaft die Zahlen runterzubringen. Und dann kann man entscheiden, ob man die Schulen und Kitas wieder öffnen kann.
Ich finde ja eine Idee, die aus dem Lehrerverband kam, schon im November eigentlich ganz interessant. Um auch so ein bisschen, wenn man jetzt schon diese Schließung hat und die möglicherweise auch wieder bis weiter in den Januar oder vielleicht sogar Februar gehen muss, dieses Schuljahr einfach auf Null zu setzen. Also, dass man sagt, kollektiv, alle bleiben einfach ein Jahr länger in der Schule. Das würde die Schülerinnen und Schüler unglaublich entlasten und die Eltern auch. Was sagen Sie?
Ja, aber es würde doch auch sehr stark in alle Bildungsbiografien eingreifen. Na klar, man kann sagen, aus Fairness-Gesichtspunkten, da wir wissen, dass Schüler aus sozial schwächeren Familien sehr wenig mitbekommen haben in den Zeiten, könnte man da die soziale Ungerechtigkeit ausgleichen, wenn man sagt, na gut, es gilt einfach für alle. Ich finde es aber trotzdem schwierig, jetzt zu sagen, ihr habt alle einfach ein Jahr weniger von eurer Erwerbsbiografie am Ende. Das kommt mir jetzt ganz spontan auch nicht sehr gerecht vor.
Obwohl ein Jahr weniger von der Erwerbsbiografie, das klingt jetzt nicht so schlimm, aber naja, vielleicht kann man mit anderen schönen Dingen nicht so schnell anfangen. Anna Sauerbrei ist weiter bei mir zu Gast beim Tagesspiegel aus Berlin, unter anderem auch Chefin des Meinungsressorts. Wir sortieren weiter die Themen dieses Tages und dazu zählt eine Nachricht, die uns am Abend, beziehungsweise so richtig heute Morgen erreicht hat, die Festnahme eines Verdächtigen, einer der geflüchteten möglichen Räuber der Juwelen aus dem grünen Gewölbe in Dresden. Der große Raub war ja vor gut einem Jahr, dann im November eine groß angelegte Razzia, vor allem in Berlin-Neukölln, bei der aber zwei Hauptverdächtige fliehen konnten. Einer davon ist jetzt gefasst, ein 21-Jähriger aus einer der Polizei auch sehr gut bekannten arabischstämmigen Großfamilie. Anna Sauerbrei, jetzt kann man sagen, erstmal guter Erfolg für die Polizei, oder?
Ja, gut, dass der eine jetzt gefasst ist. Das war ja wirklich ein spektakuläres Verbrechen, was auch viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und dass da die Polizei es schafft, jemanden festzunehmen, ist, glaube ich, auch ein wichtiges Signal auch in die Szene.
Also es gibt diese Freude über den Erfolg der Polizei. Es gab aber auch mit Blick auf die Berichterstattung gerade im November, als diese Großrazzia war, Ärger über die Berichterstattung und wie sie zum Teil ausfiel. Auch Kritik an Ihrem Blatt, am Tagesspiegel ausgedrückt von den neuen deutschen Medienmachern. Das ist ein Zusammenschluss von Journalistinnen und Journalisten mit diversem Hintergrund, die gesagt haben, wenn man zum Beispiel immer so konsequent von arabischer Clankriminalität spricht, dann leistet das auch letztendlich, ja, unterm Strich Rassismusvorschub. Können Sie das nachvollziehen, diese Kritik?
Also die haben ja verschiedene Punkte aufgemacht und teilweise kann ich sie nachvollziehen, teilweise nicht. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man sehr vorsichtig sein muss, so kulturelle Aspekte mit der eigentlichen Kriminalität zusammenzurühren. Es ist einerseits notwendig, denn es ist Bestandteil des Funktionierens dieser Clans, dass da eben auch zum Beispiel der Erbegriff eine große Rolle spielt oder sich, sagen wir besser, die Clans sich darauf beziehen, die Mitglieder sich darauf beziehen und das auch auch als Druckmittel innerhalb der eigenen Gruppe besonders wichtig nehmen. Ich kann auch verstehen, dass sie die deutschen neuen deutschen Medienmacher sagen, es wird überproportional viel berichtet. Auch das ist gut möglich. Sie weisen darauf hin, dass es ja nur ein kleiner Teil der organisierten Kriminalität ist. Nur 8% der organisierten Kriminalität in Deutschland sind Clan-Kriminalität im engeren Sinne, also jetzt mit besonderem Blick auf die Familienzusammensetzung. Und ich glaube auch, dass es natürlich auch, man kann ja auch sehen, dass es politisch instrumentalisiert sind, also nicht zuletzt von der AfD, die gerne auch auf ihren sozialen Kanälen zum Beispiel mit Clan-Kriminalität so ein Angstbild aufmacht. Natürlich muss man das in Proport setzen, auch zu anderen Kriminalitätsformen. Jetzt für uns als Zeitung aus Berlin ist es schon ein wichtiges Thema, weil es eben ein Kriminalitätsschwerpunkt in Berlin ist. Das kann man, glaube ich, nicht wegdiskutieren. Es ist auch viel stärker hier und in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel der Fall als in anderen Bundesländern. Und es gibt eben immer wieder diese spektakulären Fälle. Also das Grüne Gewölbe war ja jetzt nur eins. Es gab den Raub der Goldmünze. Es gab
aus dem Bode-Museum, auf der Museumsinsel
in Berlin. Genau, was ja auch ein sozusagen nur ein Teil einer Serie ist. Deswegen an mit dem, das, woran ich mich erinnere, der große Pokerspielraub am Potsdamer Platz, ziemlich dilettantisch durchgeführt, der Überfall aufs KDW hier in Berlin. Das sind natürlich Dinge, die einfach auch die Menschen in dieser Stadt bewegen.
Ja, weil Sie gerade dieses AfD-Bild brachten und die Gefahr der Instrumentalisierung. Man kann es aber natürlich auch umdrehen, dass gerade dann, wenn Medien beispielsweise anfangen, drumherum zu formulieren, also sozusagen in Chiffren zu formulieren, dann spricht man von der Großfamilie und dann aus Neukölln, dann ahnt man es schon, aber ist es nicht benannt. Das kann natürlich viel mehr, und das wäre meine Sorge, nach hinten losgehen. Also diese ja auch immer wieder vorgetragenen Vorwürfe, die Medien berichten dann nicht die volle Wahrheit.
Ja, ich finde, also wir müssen die Realität beschreiben, und wenn man über Clan-Kriminalität beschreibt, dann ist immer die Herkunft der Täter ein wichtiger Bestandteil. Es funktioniert eben innerhalb von diesen Familienstrukturen, und ich glaube, man kann schon sagen, dass da auch irgendwie archaische Vorstellungen von Zusammenhalt, Gefolgschaft, dass dadurch auch Druck aufgebaut wird innerhalb der Familien und dass so eben diese Netzwerke auch funktionieren. Das kann man nicht auslassen, wenn man darüber spricht. Ich finde insgesamt auch politisch schwankt das Thema immer so zwischen zwei Extremen. Das haben wir jetzt auch zuletzt hier in Berlin gesehen, innerhalb der SPD. Da gab es einen Antrag für den SPD-Parteitag. In der ursprünglichen Form war da sogar gefordert, weil der Begriff als rassistisch empfunden wird, das gar nicht mehr statistisch zu erfassen. So ist es jetzt nicht beschlossen worden, sondern es sind nur sozusagen gewisse Schutzmaßnahmen, aufpassen, dass bei Razzien nicht überzogen wird und so weiter, beschlossen worden. Aber das ist das eine Extrem. Also wir dürfen es quasi gar nicht mehr benennen, um dann eben dieser Instrumentalisierung vorzubauen. Und das andere Extrem ist eben so zu tun, als sei das irgendwie das größte Problem, was Deutschland im Moment hat. Und
als sei es automatisch so, dass quasi Arabisch und Großfamilie gleich Kriminalität ist. Ne?
Genau.
Gleichzeitig aber in der Tat das benennen, was ist, und auch mit möglichst klaren Worten, um es vielleicht mal von dem Glatteis ein wenig herunterzuführen, auf dem wir da sind. Ich denke das auch immer wieder zum Beispiel jetzt bei dem Großthema der Pandemie und der Epidemie, wo wir ja auch relativ klare deutsche Worte zum Teil haben, beispielsweise die Seuche. Manchmal habe ich so den Eindruck, es ist auch eine journalistische Aufgabe, möglichst einfach und klar zu formulieren und auch ein bisschen sozusagen auf den Verstand und die Vernunft der Rezipienten, der Konsumenten dieser Medien zu setzen, dass sie das auch schon richtig einordnen können.
Ja, aber ich finde, eine klare Wortwahl, Wortwahl kann ja auch präzise sein. Also wir schreiben zum Beispiel nicht der arabische Clan, sondern wir schreiben der deutsch-arabische Clan, weil bei den Remo-Brüdern, im Remo-Clan eben es auch deutsche Mitglieder gibt. Also wir achten da schon drauf, und wir schreiben eben auch nicht, dass sozusagen der Erbe Begriff die Ursache für diese Kriminalität ist, sondern wir schreiben, einzelne Mitglieder berufen sich auf den Erbegriff. Und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das bei jedem Leser so beim schnellen Lesen immer so ankommt, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man da eben diese Unterscheidungen macht. Und wir haben jetzt ein Honorable Mention bekommen bei diesem Preis und habe mir jetzt deswegen auch noch mal ein paar Texte angeguckt. Ich finde, dass in den allermeisten Fällen die Kollegen eigentlich sehr darauf achten, eben genau diese Unterscheidungen zu machen.
Wir sprechen. Und jetzt nicht nur zu zweit an dieser Stelle, Anna Sauerbrei vom Berliner Tagesspiegel und ich, sondern zu dritt an den Studiotisch gekommen ist meine Kollegin Ramona Westhoff.
Hallo.
Hallo. Mit den Plänen der EU-Kommission, unsere digitalen Welten besser zu sortieren, so habe ich mir das mal notiert. Und wenn ich das richtig gesehen habe, auch ein bisschen ins Sparring zu gehen mit den Digitalgiganten Google, Facebook, Amazon.
Ja, richtig. Also die sollen nicht nur besser sortiert werden, die digitalen Welten, sondern die sollen vor allem fairer werden. Deswegen wird heute gegen 16 Uhr der Digital Services Act vorgestellt und der Digital Markets Act. Also es sind Vorschläge für neue Gesetze von der Kommission über einmal digitale Märkte und digitale Dienste.
Okay. Was ist da zum Beispiel drin? Mal so ein, zwei Beispiele.
Es geht vor allem darum, tatsächlich diese großen Giganten ein bisschen in die Schranken zu weisen, kann man es, glaube ich, nennen. Also es soll für NutzerInnen fairer werden und für kleinere Dienste soll es fairer werden. Es soll alles vereinfacht werden, was ja irgendwie das Nutzen einfacher macht, was aber auch ein Vorteil ist für kleinere Dienste, die eben gar nicht die Kapazitäten haben, diese ganzen einzelnen Regelungen in allen EU-Ländern abzudecken.
Okay. Anna Sauerbrei, das war viele Jahre ihr großes Thema auch im Prinzip, so die wie man politisch die Digitalisierung organisiert, einzäumt. Jetzt beim Blick auf das, was da so auf dem Tisch liegt in Brüssel, würden Sie sagen, das sind gute Vorschläge, geht in die richtige Richtung?
Also ich bin ja mittlerweile nicht mehr so tief im Thema, aber ich habe schon das Gefühl, dass damit ein Schritt nach vorne gemacht wird. Also wenn ich es richtig verstehe, geht es ja vor allen Dingen darum, diese nachtragende Regulierung mal loszuwerden. Also wir hatten mehrere Fälle in den vergangenen Jahren. Die EU-Kommissarin Margrethe Vestager hat sich darum sehr stark bemüht. Da gab es mehrere Milliarden Strafen für Google zum Beispiel wegen unfairer Praktiken. Google ist ja gleichzeitig Serviceanbieter und Plattform und es wurde mehrfach belegt von Wettbewerbsrechtlern, dass sie eben ihre eigenen Dienste auf der eigenen Plattform bevorzugt haben. Und dafür mussten sie mehrfach Milliarden Strafen zahlen. Aber das kann halt immer erst bislang dann passieren, wenn das Kind sozusagen schon in den Brunnen gefallen ist, nämlich wenn es auf dem Markt Auswirkungen hat. Und da will man jetzt eben den Plattformen Regeln mitgeben, die das schon von vornherein regulieren. Und ich denke schon, dass das ein Schritt nach vorne ist, vor allen Dingen auch für die Europäische Union, da wieder etwas stärker in die Rolle des Regulierenden zu kommen und eben nicht nur in die Rolle dessen, der immer irgendwie reagieren muss.
Ich finde es interessant. Ich habe mal bei so einem konkreten Beispiel gesehen, zum Beispiel, also für Verbraucherinnen und Verbraucher, Messenger-Dienste. Da soll es zum Beispiel darum gehen, dass man dann zum Beispiel aus WhatsApp Telegram oder Signal irgendwie was direkt schicken kann.
Genau, also das ist eine Sache, die da unter anderem auch drin steht. Also Sachen, die wirklich ganz praktisch sind. Ich kann auch mal erzählen, was man weiß, was da noch so drin steht.
Ja, gerne.
Weil es ist schon eine Version geleakt von dem Digital Services Act zumindest. Da weiß man schon relativ genau, was da vermutlich drinstehen wird. Und ich habe eine Liste, also ich fange einfach mal an. Zum einen soll erstmal definiert werden, was diese riesigen Unternehmen überhaupt sind, damit die besonders beobachtet werden können. Also das kann man zum Beispiel anhand der NutzerInnenzahlen machen. Das so 45 Millionen NutzerInnen in der EU ist da so eine Marke, die irgendwie genannt wurde. Dann soll es eben genau diese Möglichkeiten geben, in den Markt einzugreifen, bevor die Unternehmen so riesig sind. Und eben früh einzugreifen, bevor sie auch die Konkurrenz schon verdrängt haben. Dann ist ganz wichtig, mehr Transparenz in verschiedenen Bereichen, also zum Beispiel in der Werbung. Ich soll sehen können, warum mir da was gezeigt wird, warum ich getargetet werde. In Suchergebnissen, ich muss irgendwie rauskriegen können, wie Google oder andere Suchmaschinen ihre Ergebnisse ranken. Und auch was das Löschen von Inhalten angeht. Also die Plattformen sollen ja stärker dafür zuständig sein, was bei ihnen gezeigt wird oder verkauft wird oder was auch immer. Und man soll eben auch rausfinden können, nach welchen Kriterien da überhaupt gelöscht wird. Und man muss da Widerspruch einlegen können.
Darf ich gerade mal einhaken bei dieser Suchmaschinensache? Also im Prinzip verstehe ich richtig, Google soll seinen Algorithmus offenlegen. Das wäre ja im Prinzip so wie das Coca-Cola-Geheimnis verraten, oder?
Ich weiß nicht, was da im Detail drin steht. Das wird ja eben erst um 16 Uhr veröffentlicht. Aber es soll eben nachvollziehbarer sein.
Ja. Ich finde interessant, Anna Sauerbrei, diese Formulierung, bevor ein Unternehmen eine zu große Größe erreicht hat und den Markt dominieren kann, sind wir da nicht eigentlich schon viel zu spät? Denn wir sehen ja die vier Großen, die sich im Prinzip den digitalen Markt komplett aufgeteilt haben. Alles US-amerikanische Konzerne.
Ja, aber ich glaube, für einzelne Unternehmen ist da durchaus noch viel zu holen. Also ob Amazon jetzt seine eigenen Hausmarkenprodukte ganz oben rankt oder ob Google eines dieser Urteile gegen Google bezog sich zum Beispiel darauf, dass Preisvergleichsplattformen im Internet unfair gerankt wurden. Google hatte seine eigene Preisvergleichsplattform nach oben geschoben. Und solche Unternehmen entstehen ja auch neu und solche Händler gibt es weiter auf dem Markt und ich glaube, denen kann schon geholfen werden, wenn sie dann nicht erst über ein Wettbewerbsverfahren, sozusagen, wenn sie erst den Schaden nachweisen können, dann entschädigt werden oder der Missstand abgestellt wird, sondern wenn sie sich schon vorher drauf berufen können. Und dafür ist die Transparenz natürlich auch ganz wichtig, dass man in etwa weiß, dafür muss man ja auch nicht den ganzen Algorithmus ins Internet stellen.
Ich verstehe es vor allem so eh nicht jeder. Genau. Jeder.
Also, ich bestimmt nicht. Aber interessant ist, das ist jetzt erstmal ein Vorschlag, Ramona. Das liest sozusagen das, was die EU-Kommission sich vorstellt. Das heißt, das geht jetzt in den politischen Prozess.
Genau.
Und ich vermute mal, dass da das ein oder andere Lobbybüro, auch das ein oder andere großen Konzerns bestimmt ein bisschen mitreden
möchte. Kann
man
von ausgehen, ja. Also es wird auf jeden Fall noch einige Monate bis Jahre dauern, bis da was passiert. Nicht nur wegen der Lobbyarbeit, sondern auch, weil es erst noch ins Parlament muss und in die Mitgliedsländer.
Mhm. Ja, und die Frage ist halt auch, wie effektiv das Ganze am Ende ist. Also wir haben ja jetzt schon gesehen, diese Milliardenstrafen, die auch da wahrscheinlich dann drinstehen werden, also umsatzbasierte Strafen, wäre natürlich schon mal ein Fortschritt. Also Alphabet zum Beispiel, der Google-Mutterkonzern, hat ja 34 Milliarden Gewinn gemacht, glaube ich. Da ist dann natürlich so eine Milliarde mehr oder weniger für eine Wettbewerbsstrafe auch nicht mehr so viel, wie es dann zuerst klingt.
Peanuts nannte man das früher in der Deutschen.
Also das muss schon richtig wehtun jetzt.
Okay. Dankeschön, Anna Sauerbrei, bis hierhin. Danke, Ramona Westhoff, für diese Information über das, was die EU plant zu mehr Verantwortung und Fairness im digitalen Raum. Eine Nachricht aus dieser Nacht, das Wahlleutegremium, also das Electoral College in den USA, hat den künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt mit 306 Stimmen. Joe Biden, der Demokrat, ist es geworden bekanntermaßen und er hat genauso viele Stimmen bekommen, wie sie Donald Trump vor 4 Jahren erhielt. Trump, der das damals als Erdrutschsieg bezeichnet hatte, weswegen Joe Biden ihn jetzt freundlich genau daran erinnert hat.
306 electoral votes is the same number of electoral votes that Donald Trump and Vice President Pence received when they won in 2016. Excuse me. At the time, President Trump called the Electoral College tally a landslide. By his own standards, these numbers represented a clear victory then, and I respectfully suggest they do so now.
Also Joe Biden mit seiner freundlichen Bitte, Donald Trump möge das doch bitte auch in diesem Sinne anerkennen als Erdrutschsieg. Anna Sauerbrei, Sie kennen das Land gut, Sie waren zu den Wahlen in den USA für die Berichterstattung für den Tagesspiegel. Glauben Sie, dass Bidens Botschaft ankommen wird bei Donald Trump?
Ankommen ja, wirken nein, glaube ich. So wie wir das im Moment beobachten, auch unsere Korrespondentin dort, denke ich, ist es eher so, dass Trump jetzt die Wahl nie anerkennen wird. Also dass die Behauptung, es habe Wahlbetrug gegeben, ist jetzt zwar in wirklich zig Fällen vor Gerichten abgeschmettert worden, teilweise mit sehr harten Worten der Richter, aber er wird dabei bleiben, weil das, glaube ich, ein Baustein ist für seine nächste Kampagne. Er schaut jetzt schon auf 2024 und sammelt im Moment Millionen an Spenden ein, vor allen Dingen vor Kleinspendern, vorgeblich für die Rechtskampagne jetzt noch die Wahl zu kippen. Es ist eigentlich allen klar, dass das nicht funktionieren wird, aber eben vielen Unterstützern von Donald Trump nicht. Und dieses Geld ist sozusagen der Topf, aus dem er sich bedienen wird. Das heißt, er hat sowohl ein starkes strategisches als auch ökonomisches Interesse daran, dass es bei dieser Erzählung bleibt. Und das wird er, glaube ich, tun.
Ehrlich gesagt, schocken Sie mich gerade so ein bisschen. 2024, Donald Trump, ist das eine realistische Perspektive? Ich hatte irgendwie die Erwartung und ich will es offen sagen, die Hoffnung, dass das Kapitel Donald Trump dann irgendwann im Januar wirklich vorbei ist.
Also er wird es, glaube ich, schon versuchen, nochmal eine zweite politische Karriere zu starten. Jedenfalls deuten seine ganze Kommunikation und sein Verhalten jetzt darauf hin. Und bislang ist ihm ja auch die Unterstützung seiner eigenen Partei noch nicht im Wesentlichen verloren gegangen. Also das National Committee der Republikaner, was so eine Art Organisationskomitee für die Wahlkämpfe ist, die unterstützen ihn weiterhin, auch beim Einsammeln der Spenden. Viele prominente Republikaner in den USA bleiben dabei. Ich denke mal, ein wichtiger Stichtag ist jetzt nochmal Anfang Januar die Wahl in Georgia. Da wird sich entscheiden, ob der Senat auch republikanisch wird oder nicht. Die beiden Verteidiger dort, die beiden republikanischen Senatorinnen, die treten sehr stark mit Trump-Botschaften an und hoffen auf seine Unterstützergruppe, dass diese Unterstützergruppe sie nochmal in den Senat zurückbefördert. Und ich glaube, die Frage, ob das funktioniert oder nicht, wird dann auch nochmal so ein Signal in die Partei sein, ob man eben mit Trump nochmal gewinnen kann. Und dann wäre es schon nochmal möglich, dass er das nochmal versucht.
Ich meine, es ist ja auch das muss man ja immer mal wieder sagen, ein enormes Ergebnis gewesen, das Trump eingefahren hat. Also so viele Stimmen hat er bekommen, obwohl er am Ende nicht gewonnen hat, weil Biden noch ein paar mehr hatte. Aber darauf schaut man natürlich bei den Republikanern, wer so gut mobilisieren kann. Ne?
Ja, aber der Abstand war auch sehr groß. Also durch die große Mobilisierung hat er sozusagen nominell sehr viele Stimmen bekommen. Aber Bidens Abstand war auch so groß wie selten gegen einen Verteidigen, also einen Incumbent, einen Präsidenten, der im Amt ist und seine Position nur verteidigen muss. Die haben eigentlich immer statistisch gesehen bessere Chancen. Von daher kann man, glaube ich, auch diesen enormen Erfolg von Joe Biden nicht wegdiskutieren und sagen, also das muss sich die Republikanische Partei schon gut überlegen, ob sie es nochmal mit ihm versucht.
Aber ich hätte jetzt ja auch gedacht, da ist er dann ja eigentlich auch viel zu alt, aber wenn dann Donald Trump in 4 Jahren nochmal antreten sollte, ist er dann immer noch, glaube ich, 3-4 Jahre jünger als Joe Biden jetzt. Ne? Also age doesn't matter.
Das scheint keine Rolle zu spielen, genau.
Okay, kurze Frage noch, Einschätzungsfrage. Weil Joe Biden das heute Nacht auch gesagt hat, die amerikanische Demokratie hat sich als widerstandsfähig bewiesen. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, absolut. Also vor allen Dingen die Gewaltenteilung hat sehr gut funktioniert. Und auch wenn jetzt einige prominente Republikaner nicht von Donald Trump lassen können, so hat sich doch gezeigt, dass auf den unteren Ebenen, vor allen Dingen da in Philadelphia, wo ich war, wo es sehr wirklich hart auf hart kam und dann auch die Republikaner im Stadtrat sich irgendwie verhalten mussten zu seinen Forderungen, das Auszählen einzustellen. In vielen anderen Stellen im Land, wo Donald Trump ja Druck ausgeübt hat auf republikanisch dominierte Landesparlamente, dass sie andere Wahlmänner aufstellen als die, die eine Stimmenmehrheit bekommen haben. Und auch Gerichte, die von Republikanern besetzt worden sind, wo man also davon ausgehen kann, dass es Richter sind, die Sympathien für diese Partei haben und von dieser Partei ausgewählt wurden. Die haben sich neutral und im Sinne sozusagen der Faktenlage verhalten. Von daher, das ist auf jeden Fall ein großer Erfolg gewesen, wenn man sich anschaut, wie hart die Kampagne vorher war.
Wann endlich kommen die Corona-Schutzimpfungen auch in Deutschland? Diese Frage stellt sich immer lauter, seit die Nachrichten kommen aus anderen Ländern, aus Großbritannien, aus Kanada, jetzt auch aus den USA, dass das dort bereits begonnen hat. Und ich vermute mal, dass diese Frage eine wichtige Rolle auch gespielt hat bei der gemeinsamen Pressekonferenz von Gesundheitsminister Jens Spahn und dem Präsidenten des Robert-Koch-Institutes Lothar Wieler. Volker Fintermer war für uns dabei, natürlich ging es auch erstmal darum, morgen beginnt ja der Lockdown. Die beiden wollten sich dazu vor allem auch erklären.
Ja, natürlich, Kubinian Frenzel, das war natürlich erstmal die wichtigste Frage, denn morgen beginnt der landesweite Lockdown mit zahlreichen weiteren Einschränkungen. Und natürlich hat Gesundheitsminister Spahn diesen Schritt heute noch einmal definitiv verteidigt.
Der Shutdown, meine Damen und Herren, war geboten. Lieber jetzt mit Aussicht auf Erfolg als erst nach Weihnachten mit dem Risiko großer Nebenwirkungen.
Und RKI-Präsident Lothar Wieler sagte natürlich, dass die Lage so ernst wie noch nie sei, weil vor allen Dingen auch in den Alten- und Pflegeheimen, das sich mittlerweile unkontrolliert ausbreitet und der Schutz der vulnerablen Gruppen tatsächlich immer weniger funktioniert. Und sehr eindringlich fand ich da auch tatsächlich die Schilderung von Professor Sandra Cizek, der Direktorin des Instituts für medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt, die nämlich die Situation in den Krankenhäusern nochmal beschrieb, wo ja vom Applaus aus dem Frühjahr schon lange nichts mehr übrig geblieben ist.
Können Sie sich vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man täglich sterbende Patienten betreut oder wie groß die Angst sein muss, diese Krankheit selbst zu bekommen und mit nach Hause in die Familie zu nehmen. Und was bitte soll man dann denken, wenn gleichzeitig immer noch Menschen auf den Straßen Corona leugnen und diejenigen beschimpfen, die sich an die Regeln halten?
Aber die Kernfrage, Corbinian Frenzel, richtet sich tatsächlich auf den Punkt, wann kann tatsächlich in Deutschland geimpft werden?
Und gab es darauf Antworten auf diese Frage?
Ja, das war ein wenig diffus. Der Gesundheitsminister wurde ja gestern Abend schon darauf angesprochen im Heute-Journal und in den Tagesthemen. Da waren wenig vorsichtig. Und heute brachte er tatsächlich den 23.12. ins Spiel, aber auch noch mit einer verhaltenen Vorsicht. Hören wir nochmal rein.
Dass eine Zulassung am 23.12. mit Stand heute, also wenn die Daten, die ja jetzt weiter bearbeitet werden, das auch hergeben, aber man darf da optimistisch sein, eine Zulassung am 23.12. erfolgen kann.
Und das war tatsächlich nur eine Agenturmeldung, die er auf dem Weg zur Pressekonferenz aufgeschnappt hatte. Bestätigt ist das von der Europäischen Arzneimittelagentur in Amsterdam bislang tatsächlich noch nicht.
Mhm. Anna Sauerbrei, ist es berechtigt, jetzt da gerade auch mit Druck in der Stimme diese Fragen zu stellen? Wann endlich? Ich meine, es erscheint ja schon ein bisschen eigenartig, dass der gleiche Impfstoff von unter anderem einer deutschen Firma produziert, anderswo schon im Einsatz ist und hier nicht.
Ja, das erscheint merkwürdig und ist natürlich auch eine hochpolitische Frage, dadurch, dass gerade Großbritannien jetzt das Land in Europa war, das zuerst damit angefangen hat zu impfen, weil da eben viele Brexiteers an der Macht sind, unter anderem der britische Gesundheitsminister. Wir haben ja darauf verwiesen, das habe jetzt was mit dem Brexit zu tun. Da kommt natürlich sofort sagen der Topos ins Spiel, die lahme EU schafft es nicht. Wir in Großbritannien schaffen es schon. Das ist nicht richtig. Jedes europäische Land hätte ein eigenes Impfverfahren wählen können. Es sei die Frage, ob jedes einzelne Land damit tatsächlich schneller gewesen wäre. Und ich glaube, da gibt es natürlich schon einige Hinweise, dass es vielleicht in einem nationalstaatlichen Verfahren etwas schneller gewesen wäre. Von daher ist der Rechtfertigungsdruck jetzt groß. Und von daher wahrscheinlich auch die Bemühungen der EMA, also der Europäischen Arzneimittelbehörde, jetzt noch vor Weihnachten irgendwie fertig zu werden.
Volker Fintermark.
Da vielleicht nochmal die Erklärung. Das hat nämlich der Gesundheitsminister heute auch nochmal gesagt, dass man sich tatsächlich von Anfang an klar auf dieses europäische Verfahren festgelegt hat, auch um zu verhindern, dass es zu solchen Situationen wie im Frühjahr kommt, wo einzelne Länder Schutzkleidungen hatten und andere nicht. Das sollte beim Impfstoff nicht passieren. Und dass die Prüfvorgaben durch die Einbeziehung aller europäischen Prüfbehörden eindeutig besser sind, weil es auch darum geht, am Ende die Menschen von der Impfung zu überzeugen und nicht mit einer Notfallverordnung quasi einen Impfstoff auf den Weg zu bringen, von dem man eventuell ausgehen müsste, dass er doch nicht ganz so sicher ist.
Also, aber dann kann man davon ausgehen, dass jetzt gerade bei der EMA, bei der europäischen Behörde, sehr viel intensiver hingeschaut wird, als das beispielsweise die Briten, die Kanadier, die Amerikaner gemacht haben und im Zweifel dann auch nochmal sagen, BioNTech, Pfizer, sorry, aber funktioniert noch nicht so richtig, ist auch nicht so wirklich realistisch, oder?
Naja, aber zumindest haben alle europäischen Prüfbehörden, also auch die nationalen Behörden wie das Paul-Ehrlich-Institut oder auch die aus Schweden und den anderen europäischen Ländern, haben alle mitgearbeitet. Und insofern ist der Prüfkatalog aller Voraussicht nach etwas umfangreicher als der beispielsweise in Großbritannien.
Ja, ich denke auch, also ich würde das absolut teilen. Ich glaube, es kommt, einige rechnen ja jetzt vor, das hat heute ein Wirtschaftswissenschaftler in der Bild-Zeitung getan, dass man Tausende von Toten hätte vermeiden können, wenn man früher impfen würde. Ich glaube, so einfach ist die Rechnung nicht, denn ich finde es auch, es ist wichtig, dass die Menschen dem Impfstoff vertrauen und wir sehen in den Umfragen eher zurückgehende Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Auch so werden natürlich tausende Leben gerettet, wenn die Menschen dem Impfstoff vertrauen, wenn das Verfahren sicher ist. Und wenn da nicht der Eindruck entsteht, da wird wegen sozusagen politischem Druck jetzt irgendwie schneller gemacht oder nicht so genau hingeschaut. Ich denke, das kann man so einfach nicht ausrechnen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, es dauert natürlich länger, 27 einzelne Arzneimittelbehörden zu koordinieren, als wenn das wie in Großbritannien sozusagen in die Hand einer Person gegeben wird, die extra für benannt wurde, ich glaube, aus dem Finanzsektor kommt und sozusagen darauf geeicht ist, Prozesse zu streamlinen. Das mag sein, dass dadurch irgendwie ein, zwei Wochen dann gewonnen wurden im Vergleich zur Europäischen Union. Aber die Abwägungsfrage Sicherheit oder nicht, Vertrauen oder nicht, muss eben auch berücksichtigt werden.
Ganz kurz nochmal, Volker Fintermer, es gibt aber natürlich auch, und auch an der Sauerbrei bezogen auf das, was Sie gesagt haben, von denjenigen, die ganz nah dran sind, nämlich vom Deutschen Krankenhausverband, die dringende Forderung, bitte macht doch jetzt schnell eine Notfallzulassung, damit wir auch noch wirklich vor Weihnachten impfen können. Volker, wurde darauf eingegangen bei der Pressekonferenz?
Ja, das hat der Gesundheitsminister ganz klar ausgeschlossen. Er hält an diesem europäischen Verfahren fest und hat gesagt, wenn es dann die Zulassung geben sollte am 23.12., dann könnte wahrscheinlich 4 Tage später tatsächlich mit dem Impfen in Deutschland begonnen werden. Und was die Zahl angeht, der Menschen, die geimpft werden können, auch da gibt es ja eine Limitierung. Die hängt einfach davon ab, wie viele Impfdosen Deutschland tatsächlich bekommt und wie viel man bestellt hat. Und auch das ist ja nach dem europäischen Muster verteilt und kann nicht darüber hinaus beschleunigt werden.
Die Stunde, die wir hier hatten mit Anna Sauerbrei vom Berliner Tagesspiegel aus der Chefredaktion. Sie kam rein mit Fahrradhelm unterm Arm, das heißt, sie bewegen sich ganz sportlich und ja, nicht so virenanfällig wie im öffentlichen Nahverkehr.
Ja, ich habe auch im Frühjahr ein Lastenrad mir zugelegt, da bin ich jetzt auch besonders dankbar für den Schulweg.
Dann sage ich Dankeschön, dass Sie da waren und wünsche gute Reise zurück nach Hause, Homeoffice oder Redaktion?
Homeoffice.
Alles klar, danke, dass Sie da waren.
Tschüss.
Tschüss.